Irmi, danke vielmal für das, was du gesagt hast. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt sitzt. Ah ja, genau. Dein Tagebuch ist ja total interessant. Das kann man jetzt fast nicht mehr toppen heute Morgen. Ich möchte aber trotzdem mit Ihnen über dieses Thema nachdenken, mit Jesus leben, mutige Schritte wagen. Und ich habe gestern schon gesagt, es geht darum, wie können wir leben, dass unser christliches Leben nicht zum Krampf wird. Es ist keine Frage, kein Mensch, kein Christ möchte ein Krampf sein, Christentum. Ich habe es jedenfalls noch nie erlebt, dass am Morgen jemand aufgestanden wäre und gesagt hätte, ich wünsche mir heute so einen richtig komischen Tag. Ich wünsche mir einen Tag, an dem ich so richtig traurig bin. Ich wünsche mir einen Tag, an dem alles so richtig schief geht. Nicht wahr, das sagt niemand. Wenn das jemand sagen würde, wäre er schon ein bisschen dumm. Aber ich beobachte, dass es viele Menschen gibt, die ihr Christsein als einen furchtbaren Krampf empfinden, viele christliche Leute, teilweise auch überzeugte Christen, die wirklich den Eindruck haben, wow, ist mein Christsein ein furchtbarer Krampf. Und ich möchte Ihnen sechs konkrete Schritte zeigen, warum das so ist, warum unser Christsein ein Krampf ist. Ich habe also eine Predigt mit sechs Punkten. Boah, Kinder, das ist jetzt schwierig, hä? Also ich habe gedacht, es ist der letzte Abend, ich mache oder morgen, ich mache ein bisschen länger. Um 14 Uhr werde ich zur Landung ansetzen, okay? Genau, also ich hoffe, ich habe nichts im Backofen drin. Ich werde um 14 Uhr zur Landung ansetzen. Nein, keine Angst, ich werde pünktlich schließen. Okay, wann ist unser christliches Leben ein Krampf? Ein erstes. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir in Gott bloß eine Idee sehen, aber nicht ein reales Gegenüber. Es gibt mir immer wieder Menschen, die sagen, ja, ich glaube auch an etwas. Ich glaube auch an eine höhere Macht oder manche sagen, ich glaube auch irgend an einen Herrgott. Und ich muss immer wieder sagen, wenn Menschen das sagen, empfinde ich, das sind arme Menschen, die einfach an eine höhere Macht glauben oder irgend an einen Herrgott. Wenn wir in Gott nicht ein reales Gegenüber sehen, einen himmlischen Vater, der wirklich erfahrbar ist, ist unser christliches Leben ein Krampf. In Ostfriesland lebte vor Jahren ein Großbauer, der hatte nur einen Sohn. Und weil er nur einen Sohn hatte, wollte der Vater natürlich, dass der Sohn etwas Spezielles lernen würde. Und so sagte er eines Tages, Junge, ich möchte, dass du Pfarrer wirst. Du sollst Theologie studieren. In der damaligen Zeit waren die Söhne noch den Eltern gehorsam. Und so machte sich der junge Mann auf, ging nach Tübingen, um Theologie zu studieren. Nach einigen Wochen schrieb er einen ersten Brief an seinen Vater. In diesem Brief schrieb er, Papa, Theologie schmeckt mir nicht. Ich möchte Philosophie studieren. Der Vater schrieb einen Brief an seinen Sohn und schrieb, Junge, was ist denn das, Philosophie? Und der Junge schrieb wieder einen Brief an seinen Vater und schrieb, Papa, in deinen Bauernschädel bringst du nicht hinein, was Theologie ist. Er war schon ein bisschen frech geworden durch das Studium. Die ersten Semesterferien kamen, der Junge kam nach Hause. Am ersten Abend diskutierten der Vater und Sohn über Philosophie, über Platon, über die Idee an sich. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Aber Platon hat gelehrt, dass hinter jedem Gegenstand eine Idee steckt. Also hinter dem Baum die Idee des Baumes, hinter einem Stuhl die Idee des Stuhles, hinter dem Tisch die Idee des Tisches. Und hat gesagt, die Idee ist wichtiger als der eigentliche Gegenstand. Nun, der Vater hatte gut zugehört und war klug. Am nächsten Morgen stand ein wunderbares Bauernfrühstück auf dem Tisch, zwei wunderbare Eier. Der Sohn wollte eben nach einer dieser beiden Eier greifen. Da sagte der Vater, Junge, Hände weg. Der Sohn war ganz schön erschüttert, aber die Erklärung folgte auf den Fuß. Der Vater sagte, das eine Ei gehört mir, das andere Ei gehört der Mama und du isst die Idee an sich. Verstehen Sie, mit ein bisschen Theologie, mit ein bisschen Philosophie wird niemand satt. Wenn Gott bloß eine Idee ist, dann ist es besser, wir schließen unsere Kirchen- und Freikirchentüren, hängen ein großes Schild davor und schreiben wegen Bankrott geschlossen. Dann haben wir nämlich nichts zu sagen. Wenn Gott bloß eine Idee ist,
dann ist es besser, wir geben unseren Glauben auf, hängen ihn auf den nächsten Kleiderbügel, sind aber bitte konsequent und treten aus der Kirche oder Freikirche aus, dann haben wir nämlich nichts zu sagen. Aber die Bibel sagt, Gott ist ein reales Gegenüber. Er ist ein himmlischer Vater. Und wenn Sie einmal den Mut haben, diesem Vater im Himmel, diesem Gott Ihr Leben vorbehaltlos auszuliefern, braucht ein bisschen Mut, dann werden Sie ihn erleben. Seine Größe, seine Liebe, seine Herrlichkeit, seine Freundlichkeit. Und dann ist Christsein kein Krampf mehr. Ein zweites. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir die Liebe Gottes nicht erfassen. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Natürlich kann Gott auch einmal zornig sein. Gott sagt an einer Stelle in der Bibel, ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zornes ein wenig vor dir verborgen gehalten. Aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen. Vielleicht hatten Sie auch schon mal den Eindruck, Sie stehen unter dem Zorn Gottes. Und ich sage Ihnen, das ist möglich. Aber der Zorn Gottes ist nicht das Letzte, sondern das Letzte ist die Liebe Gottes. Und ich sage Ihnen, wenn Sie diese Tiefe der Liebe Gottes nicht erfassen, ist unser Christlein ein ganz großer Krampf, weil wir dann immer den Eindruck haben, Gott will uns irgendwie manipulieren. Ich bin christlichen Menschen begegnet, sogar überzeugten Christen, die den Eindruck hatten, wenn ich mein Leben Jesus vorbehaltlos ausliefere, nimmt mir Jesus bestimmt die letzte Freude weg, die ich gerade noch habe. Dann beginnt bestimmt die saure Gurkenzeit. Ich weiß nicht, woher die Leute diese Meinung haben, aber sich nicht von der Bibel. Ich bin Christen begegnet, überzeugten Christen, vielen christlichen Leuten, die den Eindruck hatten, wenn ich mein Leben Jesus vorbehaltlos ausliefere, erwartet Gott von mir, dass ich genau das tun muss, was ich eigentlich nicht tun möchte. Ich weiß nicht, wer die Leute diese Meinung haben, aber ganz sicher nicht von der Bibel. Die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Und im Römerbrief Kapitel 8 wird diese Tiefe der Liebe Gottes definiert. Da heißt es, Gott, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns dahingegeben, wie soll er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott liebt uns. Und jetzt kommt etwas Wunderschönes. Gott hat seine Liebe zu uns nicht nur mit Worten gesagt. Verstehen Sie? Jesus hat sich nie auf den Marktplatz in Jerusalem gestellt und hat gesagt, liebe Leute, ich habe euch lieb, ihr Massen seid umschlungen. Diese Worte haben heute Inflation. Da sagt ein Mann zu seiner Frau, ich liebe dich. Dreiviertel Jahre später lässt er sich scheiden. Da sagt ein junger Mann zu seiner Freundin, ich liebe dich. Am nächsten Tag lässt er sie sitzen. Nein, Gott hat seine Liebe zu uns bewiesen, als Jesus auf diese Welt gekommen ist und Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Ich habe das in diesen Tagen schon mal erklärt. Was ist einer der größten Beweise, dass uns jemand liebt? Nun, einer der größten Beweise ist sicher der, wenn ich in einer lebensgefährlichen Situation bin. Stell dir das einmal vor, es geht um Leben und Tod. Und jetzt rettet mich jemand und dabei opfert er sein Leben, er stirbt. Mehr kann man nicht tun. Verstehen Sie, genau das hat Jesus getan. Er ist für unsere Sünden am Kreuz gestorben. Ich möchte Sie heute Morgen noch einmal zu diesem Kreuz führen, auf dem Hügel Golgatha vor den Toren Jerusalems. In jenen Stunden, als Jesus sagte, Gott hat der Finsternis Macht über mich gegeben. In jenen Stunden, als buchstäblich über dem Hügel Golgatha die Macht der Finsternis losbrach. Die Theologen der damaligen Zeit trieben ihren Spott mit Jesus. Sie sagen zu Jesus am Kreuz, Jesus, wenn du wirklich der Erlöser bist, wie du das immer behauptet hast, dann beweise das. Steig vom Kreuz herunter. Wenn du das tust, dann glauben wir an dich. Aber so wie du da hängst, so hilflos, niemals. Spüren Sie den Spott? Spüren Sie, wie gemein das gewesen ist? Nur es wäre für Jesus ein leichtes gewesen, vom Kreuz herunterzuspringen. Er hätte nur ein Wort sagen müssen und eine ganze Legion von Engeln wären gekommen und hätten Jesus heruntergeholt vom Kreuz. Wie bin ich aber dankbar, dass Jesus am Kreuz blieb. Denn dort am Kreuz geschah das härteste Entweder-Oder der Weltgeschichte. Entweder stirbt Jesus am Kreuz Oder wir alle müssten für alle Ewigkeit verloren gehen, wir hätten die ewige Nacht, die ewige Verdammnis verdient. Wie bin ich froh, dass Jesus am Kreuz geblieben ist. Und jetzt verstehen Sie vielleicht den bekanntesten Vers aus dem Neuen Testament, Johannes 3, 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn dahin gab, damit alle dann im Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wenn wir nicht immer wieder anbeten, vor diesem Gekreuzigten stehen und sagen, o Herr Jesus, wie bin ich froh, dass du mein Erlöser geworden bist. Wie bin ich froh, dass du für mich am Kreuz gestorben bist, ist unser christliches Leben ein Krampf. Das dritte, jetzt Kinder, gut zuhören, bitte, der dritte Punkt gilt ganz speziell auch euch. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nie einen klaren Start ins Christsein getan haben. Wenn wir nie zu Jesus umgekehrt sind, wenn wir uns nie für Jesus entschieden haben, oder wie die Bibel sagt, wenn wir uns nie bekehrt haben. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir so quasi ins Christsein hineingeboren worden sind oder hineingewachsen sind oder hineingeschludert sind. Das gibt's nämlich nicht. Jetzt passen Sie gut auf. In dem Augenblick, in dem ein Mensch Jesus die Sünden bekennt und Jesus in sein Leben aufnimmt, in dem Augenblick kommt Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben hinein. Und der Heilige Geist gibt uns Kraft, dass wir ein Gott wohlgefälliges Leben führen können. Wenn wir Jesus jetzt nie in unser Leben aufgenommen haben, dann ist er nie in unser Leben hineingekommen und dann müssen wir versuchen, aus eigener Kraft heraus ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen. Und das kann ich Ihnen sagen, das ist ein furchtbarer Krampf. Ja, das schaffen wir überhaupt nicht. Es gibt Menschen, die nennen sich Christen, aber ihr Christsein ist nur amtressiert. Glauben Sie, dass es amtressiertes Christsein gibt? Ich sage das an einem Beispiel, das ich nie mehr vergessen. Ich weiß von einem Dompteur, der es geschafft hat, dass seine kleinen Affen wie kleine Menschen aufgetreten sind. So mit Höschen und Schlüttchen. Sie haben mit Messer und Gabel gegessen. Und zwar genauso lange, wie der Dompteur sie angeschaut hat. Und als sie sich mal von ihnen abdrehte, nahmen die Affen die Banane oder das Essen oder was es immer war und schmissen es in der Weltgeschichte herum. Warum? Ihr Menschsein war nur amtressiert, es war immer noch Affen. Und so gibt es amtressiertes Christsein. Ich sage Ihnen, wenn Sie ein halbes Jahr lang in eine bestimmte Kirche gehen oder in eine bestimmte Freikirche, dann wissen Sie ganz genau, wie man sich zu verhalten hat. Sie wissen, wenn man aufstehen muss, wenn man absitzt, Sie wissen, welche Worte Sie reden müssen, was Sie anziehen sollen. Sie können das äußerlich alles halten, aber innerlich sind Sie meilenweit von Jesus weg. Oder wenn man in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen ist, dann weiß man ganz genau, was die Eltern von einem wollen. Und man kann das äußerlich alles halten. Man kann genauso leben, wie Eltern das wollen. Aber in Wirklichkeit ist man weilenweit von Jesus weg. Ich frage mich manchmal, warum es Menschen gibt, die sich Christen nennen und noch zweifelhafte Vergnügen brauchen. Warum es Menschen gibt, die sich Christen nennen und noch gebunden sind, obwohl Jesus sagt, wenn er jemand frei macht, ist der Mensch wirklich frei. Und ein Grund liegt darin, ihr Christsein ist amtressiert. Im Mittelalter gab es ein Gebetsbuch. Das Spezielle war, da wurden verschiedene Gebete aufgeführt, die man in den verschiedensten Situationen halten konnte. Und das Spezielle war, am Rand stand jeweils eine Notiz, wie man sich hier zu verhalten hat. Also stand zum Beispiel geschrieben, hier ist ein Seufzer zu lassen. Und dann wurde von der Kirchgemeinde erwartet, ein Seufzer zu lassen. Das ist amtressiert. Aber es gibt auch amtressiertes Christsein in Freikirchen. Sonntagmorgen in einer Freikirche. Ich wollte gerade gehen, dann kommt eine junge Frau auf mich zu, sagt, ich muss mit dir reden. Wir haben uns zurückgezogen. Und dann erzählt sie ihre Geschichte. Sie ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, hat die ganze Karriere durchgemacht, die man in einer Freikirche machen kann, bis zur Jungscharleiterin. Und dann sagt sie, aber ich habe mich noch nie bekehrt. Und dann hat sie sich an diesem Morgen für ein Leben mit Jesus entschieden. Unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nie einen klaren Start ins Christsein gemacht haben. Und jetzt frage ich Sie heute Morgen noch einmal alle ganz persönlich. Wissen Sie von einem Tag und von einer Stunde, wo Sie Jesus Ihre Sünden bekannt haben und ihn um Vergebung gebeten haben? Denn die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist Jesus treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Und wissen Sie von einem Augenblick in Ihrem Leben, wo Sie Jesus bewusst in Ihr Leben aufgenommen haben? Denn die Bibel sagt, alle Menschen, die Jesus in ihr Leben aufnehmen und an ihn glauben, werden Gottes Kinder. Und das geschieht an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit. Das ist keine Entscheidung für Jesus, dass man am Abend ins Bett geht und am Morgen wacht man auf und sagt, wow, ich bin plötzlich ein Kind Gottes geworden. Und das ist auch keine Entscheidung für Jesus, dass sie in so einem Gottesdienst sitzen und sagen, ja, das ist gut, was der da vorne sagt. Sondern was geschieht an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit. Und ich habe schon gesagt in diesen Tagen, die meisten Christen kennen das Datum ihrer Bekehrung. Manche kennen es nicht, weil sie es nicht aufgeschrieben haben. Aber sie müssen wissen, dort habe ich es gemacht, an diesem Ort. Ich habe es allein gemacht oder ich habe es mit jemandem gemacht. Es war dieser Raum, es war dieser Ort. So genau ist eine Bekehrung zu Jesus Christus. Jetzt muss ich noch etwas sagen, das möchte ich jetzt den Kindern sagen. Auch Kinder in einem christlichen Elternhaus müssen sich mal bekehren. Und das wird die gar nicht immer so einfach, weil die ja schon immer geglaubt haben. Und sie haben die christlichen Geschichten schon immer gehört und sie haben irgendwann mal irgendwo auch vielleicht gesagt, komm in mein Leben hinein. Aber das ist ja noch lange nicht immer eine Entscheidung für Jesus. Ich erzähle extra wegen euch jetzt eine Geschichte von unserer jüngsten Tochter. Die war 4 Jahre alt. Wir hatten immer so ein Gute-Nacht-Zeremoniell. Habt ihr vielleicht auch so mit biblischer Geschichte, man hat ein Lied gesungen, man konnte beten. Und wenn sie wollten, durften sie natürlich auch beten. Und an einem Abend sagt unsere Mareike, eben 4 Jahre alt, Herr Jesus, komm in mein Herz. Dann schon ein bisschen überrascht, aber es kann ja mal passieren. Und dann sagt die große Schwester, die dabei war, ich wusste, dass Mareike das beten wird, heute Abend. Warum? Nun, Elian hatte sich einen Tag vorher für Jesus entschieden. Ganz klar. Und das war so emotional für sie, dass sie in ihrer Begeisterung zu ihrer kleinen Schwester ging und sagte, Mareike, das musst du auch beten. Es ist Mareike gebetet. Aber das hat sie natürlich bei weitem nicht verstanden. Ist doch logisch. War noch viel zu klein. Und dann vergingen so 2,5 Jahre. Sie war knapp 7 Jahre alt. Mit 7 kann man sich gut für Jesus entscheiden. Wir waren in Ungarn zu einer solchen Vortragsreihe und ich habe dort auch zur Entscheidung eingeladen, ein bisschen anders als hier, ich habe nach vorne gerufen. Auf jeden Fall im Laufe dieser Tage hat Mareike gemerkt, man könnte sich bekehren. Und dann hat sie am Abend zu meiner Frau gesagt, Mami, ich will mich auch bekehren. Meine Frau war klug. Sie hat das nicht bei jedem Kind gemacht, aber bei ihr war es richtig gut, bei Mareike. Sie hat gesagt, Mareike, wenn du dich bekehren willst, dann kannst du in diesen Tagen, jetzt hier in Ungarn, dann kannst du beim Ruf zur Entscheidung nach vorne gehen. Wenn du willst, komme ich mit. Am nächsten Abendtag war Mareike so aufgeregt. Sie hat allen gesagt, heute bekehre ich mich. Wir waren natürlich ganz zurückhaltend, ist ja logisch. Man darf Kinder hierzu nichts drängen. Aber wir waren gespannt. Und dann kam der Abend, ich habe gepredigt, dann kam der Ruf zur Entscheidung, das Lied. Und bei der zweiten Strophe steht Mareike plötzlich da wie eine Eins und sagt zu meiner Frau, Mami, ich gehe jetzt nach vorne, kommst du mit? Und da ist sie nach vorne gegangen. Meine Frau hat nachher das Gespräch mit ihr geführt. Sie hat Jesus sauber ihre Sünden bekannt, Jesus in ihr Leben aufgenommen und ist an diesem Abend ein Kind des lebendigen Gottes geworden. Und diese Entscheidung hat wirklich gehalten. Also, auch Kinder in einem christlichen Elternhaus müssen sich einmal für Jesus entscheiden. Und ich möchte Sie alle ermutigen, wenn Sie noch nie einen solchen Schritt getan haben, machen Sie es heute Morgen. Das Vierte. Unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir nicht bereit sind, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Die Bibel sagt, Gehorsam ist besser als Opfer. Und jetzt ist es natürlich unmöglich, dass ich Ihnen alles sagen kann, was in der Bibel steht. Also Sie merken, die Bibel ist ziemlich dick. Wenn ich Ihnen jetzt alles sagen würde, wären Sie glatt überfordert. Ich möchte darum einfach mal drei Dinge nennen. Und ich nenne das manchmal den Grundgehorsam. Weil ich den Eindruck habe, wenn Sie an diesem Punkt gehorsam sind, dann lernen Sie es auch in den anderen Punkten. Wenn Sie in diesen drei Punkten nicht sind, dann werden Sie auch in den anderen Punkten nicht können. Und alles, was ich jetzt sage, sage ich in erster Linie all denen, die in diesen Tagen eine Entscheidung für Jesus getroffen haben, und alle anderen dürfen natürlich auch zuhören. Das Erste. Wenn Sie ein Kind Gottes sind, ist es wichtig, dass Sie regelmäßig beten. Das Beten mit meinem himmlischen Vater vergleiche ich gerne mit dem Reden meiner Kinder mit mir. Und sehen Sie, wenn meine Kinder mit mir reden, dann rezitieren sie normalerweise keine auswendig gelernten Gedichte. Ich sage Ihnen ganz offen, ich halte nicht so sehr viel von auswendig gelernten Gedichten. Natürlich gibt es Situationen, man ist in einer notvollen Situation, man weiß nicht mehr ein noch aus, es kommt einem ein schriftliches Gebet in die Hand, man denkt, was könnte ich nicht besser formulieren, und man betet ein solches Gebet. Das ist natürlich gut. Aber normalerweise sollten wir einfach frisch von der Leber beten. Was uns beschäftigt, sollten wir mit Jesus Christus oder mit dem himmlischen Vater einfach besprechen. Menschen haben auch schon mal gefragt, wie oft muss ich eigentlich beten? Reicht es, wenn ich am Morgen bete, oder muss ich es auch noch am Abend tun? Wenn Menschen das fragen, denke ich manchmal, stellen Sie sich mal vor, eines meiner Kinder, als es noch klein war, wäre zum Nachbarn gegangen und hätte gesagt, Herr Nachbar, sagen Sie einmal, wie oft muss ich eigentlich mit meinem Vater reden? Reicht es, wenn ich am Morgen mit ihm rede? Oder muss ich es am Abend auch noch tun? Was hätte der Nachbar gedacht? Er hätte gesagt, bei den Abis piept es wohl ein bisschen. Die haben irgendwie einen Vogel. Also machen es viele Christen, am Morgen ein kurzes Gebet, am Abend ein kurzes Gebet, im Grunde genommen nur als Gewissensberuhigung. Ich sage Ihnen, können Sie glatt abschminken. Hat nichts mit Gebet zu tun, aber ich muss Ihnen sagen, wenn Sie nicht gerne beten, dann müssen Sie sich schon einmal fragen, wie Ihre Beziehung zu Jesus Christus ist. Verstehen Sie, wenn eines meiner Kinder nicht mehr mit mir reden würde, dann wäre doch etwas in meiner Beziehung zueinander im Argen. Und wenn Sie sagen, ich liebe es nicht, mit Jesus Gemeinschaft zu haben, mit Jesus zu reden, ja, dann stimmt doch etwas in Ihrer Beziehung zum lebendigen Gott nicht. Das ist ein unglückliches Zeichen. Also, es ist wichtig, dass Sie regelmäßig beten. Das Zweite, wenn Sie Christ sind, ist es wichtig, dass Sie regelmäßig die Bibel lesen. Wenn ich bete, rede ich mit Gott. Wenn ich die Bibel lese, redet Gott mit mir. Für mich ist die Bibel wie ein dicker Liebesbrief. Ich habe schon viele Liebesbriefe erhalten, auch heute noch ab und zu von meiner Frau. Heute sind es meistens eher WhatsApp-Nachrichten, so mit Herzchen und so weiter. Aber ich habe noch nie einen so dicken Liebesbrief erhalten, wie vom lebendigen Gott in der Bibel. Wenn ich die Bibel aufschlage, denke ich manchmal, Herr Jesus, ich bin gespannt, was für eine Liebeserklärung du mir heute machst. Natürlich gibt es Wüstenzeiten. Natürlich gibt es Zeiten, man liest die Bibel und es spricht einem einfach nicht an. Und da gibt es manchmal nichts anderes, als dass man einfach durchgeht, bis einem die Bibel wieder anspricht. Aber ich muss Ihnen etwas sagen. Wenn Sie die Bibel nicht gerne lesen, dann müssen Sie sich schon einmal fragen, wie Ihre Beziehung zum lebendigen Gott aussieht. Verstehen Sie, wenn die Liebesbriefe meiner Frau mich nicht mehr ansprechen, dann ist doch etwas in unserer Beziehung im Argen. Und wenn der Liebesbrief Gottes sie nicht anspricht, dann ist doch etwas in ihrer Beziehung zum lebendigen Gott im Argen. Ein Psalmist hat einmal gesagt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Und das Dritte, wenn Sie Christ sind, ist es wichtig, dass Sie in eine gute Kirche oder Gemeinde gehen. Ich sage Ihnen nicht, in welche Kirche oder Gemeinde Sie gehen sollen. Obwohl das Ihnen eine sehr gute Gemeinde ist. Aber ich sage nicht, dass Sie hierher kommen müssen. Aber wenn Sie mit Jesus unterwegs sind, ist es wichtig, dass Sie treu und regelmäßig in eine gute Gemeinde gehen, in eine gute Kirche gehen. Sie fragen, wie kann man das herausfinden, ob es eine gute Gemeinde ist? Achten Sie einmal, wie wird gepredigt? Wie wird über Jesus gepredigt? Wird er nur als das soziale Vorbild gepredigt oder als der er ist, unser Erlöser, der für uns gestorben ist, wird über die Bekehrung gepredigt. Natürlich nicht jeden Sonntag wie in diesen Tagen, aber hier und wieder muss doch die Grundlage gelegt werden. Wir wollen sie im Glauben wachsen, wenn in einer Kirche nicht einmal die Grundlage des Glaubens gelegt wird. Und dann achten Sie darauf, dass die meisten Leute, die dort in die Gemeinde gehen, wie sie bekehrt und wiedergeboren sind. Und dann noch etwas, bitte gehen Sie treu. Bitte hüpfen Sie nicht in der Weltgeschichte herum. Es gibt immer wieder Christen, die hüpfen von einer Kirche zur anderen. Man geht mal da in Gottesdienst, mal da, mal dort. Nein, Jesus möchte, dass sie an einem bestimmten Ort dabei sind, dass sie verbindlich sind, dass sie profitieren, dass man ihnen helfen kann und dass sie selber ihre Gaben und Fähigkeiten einbringen können. Gehen Sie verbindlich. Es gibt übrigens noch so eine Krankheit. Das ist der Livestream. Verstehen Sie, Livestream ist eine tolle Sache. Für diejenigen, die alt sind. Für diejenigen, die krank sind, die nicht mehr kommen können. Aber wenn Sie zwei Beine haben und wenn Sie noch in der Lage sind zu gehen, dann möchte Jesus Sie verbindlich in eine Gemeinde haben. Und zwar physisch, nicht einfach irgendwo über den Bildschirm. Gehen Sie verbindlich. Wenn Sie in diesen drei Punkten wirklich konsequent sind, wenn Sie regelmäßig beten, wenn Sie regelmäßig die Bibel lesen, wenn Sie verbindlich in eine Kirche oder Gemeinde gehen, dann hat Jesus viele Möglichkeiten, zu Ihnen zu reden. Und wenn er das tut, dann ist es wichtig, dass Sie sofort in seiner Kraft in die Praxis umsetzen. Jemand hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Soll ich Ihnen sagen, er hat recht, weil als halber Christ mache ich keine Erfahrung mit Jesus. Aber ich habe dauernd ein schlechtes Gewissen, weil ich doch zu christlich bin. Und ich möchte Ihnen sagen, machen Sie entweder ganze Sache mit Jesus oder lassen Sie es bitte ganz sein. Aber hören Sie auf mit diesem Wischiwaschi-Zeugs. Und damit kommt es zum Fünften. Unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir den Kampf nicht nüchtern einkalkulieren. Es gibt immer wieder Menschen, Christen, die den Eindruck haben, wenn ich mich für Jesus entscheide, dann habe ich keine Probleme mehr. Ich weiß nicht, wer die Leute die Meinung haben, aber sicher nicht von der Bibel. Wir haben es gehört von Irmi, da sind manche Kämpfe. Und die Bibel hält uns ganz klar, auch Christen haben Kämpfe. So etwas verraten manchmal noch mehr als Nicht-Christen. Sie haben nämlich die gleichen Kämpfe, die jeder Mensch auch noch irgendwo hat. Und dann haben sie manchmal auch Kämpfe, weil sie mit Jesus unterwegs sind. Da werden sie noch versucht und angefochten. Aber diese Kämpfe sind wichtig für mein Leben. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, muss ich Ihnen sagen, die entscheidendsten Stunden meines Lebens waren nicht die, in denen alles locker vom Hocker ging, sondern die entscheidendsten Stunden meines Lebens waren die schweren Stunden. Die Stunden, an denen ich geweint habe, an denen ich nicht weiter wusste. Da hat Gott mich zu einer Persönlichkeit geformt. Ich möchte sie nicht missen. Zeigen das an einem Bild. Stellen Sie sich mal vor, so ein altes Gemälde, ein Rembrandt. Stellen Sie sich das mal vor, da gibt es helle Flächen, helle Farben, dunkle Farben, helle Striche, dunkle Striche und alles zusammen gibt ein wunderbares Bild. Jetzt stellen Sie sich mal vor, ein Maler würde nur mit Gelb malen. Das wäre dann wahrscheinlich einer der ganz modernen, das könnte man ja fast nicht angucken. Aber so ein altes Gemälde, helle Farben, dunkle Farben und alles zusammen gibt ein wunderbares Bild. Und so mal, wenn Sie konsequent mit Jesus leben, Jesus das Bild Ihres Lebens. Und er gebraucht dazu helle Farben und er braucht dazu dunkle Farben, helle Striche, helle Flächen und dunkle Flächen und alles zusammen gibt ein schönes Bild. Und ich sage Ihnen, Sie werden mal in die Ewigkeit gehen und dann werden Sie Ihr Bild anschauen, das Bild Ihres Lebens und werden sagen, oh Herr Jesus, es hat ja alles gepasst. Auch die Dinge, die ich nicht verstanden habe, waren wichtig für mein Leben. Aber mit diesen Kämpfen müssen wir rechnen, sonst haben wir falsche Vorstellungen. Und dann empfinden wir unser Christsein als furchtbarer Kampf. Christsein hat nichts zu tun mit oh happy day, oh happy tralalala, sondern die Bibel sagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ein Psalmist hat mal gesagt, in meinem Gott kann ich über Mauern springen. Ja, das ist möglich. Aber das sind zunächst mal die Mauern, damit müssen wir rechnen. Kennst du Psalm 23? Wir haben ihn vorhin gehört. Da heißt es, und ob ich schon wandele im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Verstehen Sie, der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen ist nicht der, dass der Christ keine Probleme hat, sondern der Unterschied ist, der Christ hat in den Nöten einen guten Hirten, der Nichtchrist ist allein. Aber noch einmal, wir müssen mit diesen Kämpfen rechnen, sonst haben wir falsche Vorstellungen und empfinden unser Christsein als furchtbarer Krampf. Und damit komme ich zum Sechsten. So schnell geht das manchmal. Unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir das Ziel unseres Lebens aus den Augen verlieren. Das Ziel unseres Lebens ist die Ewigkeit. Dort werden wir Gott sehen von Angesicht zu Angesicht. Die Bibel sagt, wir werden Jesus sehen und wir werden ihm gleich sein. In den 1980er Jahren gab es einen Slogan, No Future, keine Zukunft. No Hope, keine Hoffnung. Die Slogans sind verschwunden, aber die Sache ist geblieben. Wie viele Menschen haben keine Zukunft, haben keine Hoffnung? Wie bin ich froh, dass ein Christ nie so reden muss? Ein Christ hat immer Hoffnung, hat immer Zukunft. Und wenn es zu einer nuklearen Weltkatastrophe kommen würde, oder zu einem Weltwirtschaftskollaps, oder wenn ich schwer krank wäre, ich habe immer Zukunft, weil ich weiß, das Beste kommt erst noch. Ich kann mich gut erinnern, als ich mich mit 18 Jahren für ein Leben mit Jesus entschieden habe, habe ich nicht viel von Jesus gewusst. Aber ich habe etwas gewusst, wenn ich jetzt sterbe, komme ich in den Himmel. Und soll ich Ihnen sagen, das hat meinem Leben so eine Dynamik gegeben. Es war unglaublich. Da gab es eine Zeit, ich war immer noch Christ, aber ich war diesseits bezogen. Ich hatte wie die Ewigkeit aus den Augen verloren und mein Christsein wurde zu einem Krampf. Wie bin ich froh, dass mich Jesus herausgeholt hat. Ich lebe gerne, wer mich kennt, weiß, ich lebe gerne. Und wenn ich gesund bleiben würde, würde ich gerne noch vielleicht 20 Jahre leben. Aber ich weiß, wenn ich hier zum letzten Mal meine Augen schließe, werde ich sie im Jenseits öffnen, Jesus will mich in Empfang nehmen und wird sagen, schön, dass du da bist. Und ich werde sagen, ja, ich freue mich auch. Und wissen Sie, was das Schönste ist? Ich weiß das hundertprozentig. Nicht, weil ich so brav bin, nicht, weil ich nie gesündigt habe, nicht, weil ich Pastor bin, sondern weil Jesus für meine Sünde gestorben ist. Aber ich weiß es hundertprozentig. Vor vielen Jahren haben wir einen alten Mann zu Grabe getragen, einen Christ. Er wünschte sich an seiner Beerdigung ein Lied, das wir häufig in Freikirchen singen, vielleicht kennen manche von Ihnen das auch. Da heißt es, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein, ich in die goldenen Gassen ziehe ein, wird nur das Schaum meines Heilands allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Dann heißt es im Refrain, das wird allein Herrlichkeit sein, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe, das wird dann Herrlichkeit, Herrlichkeit sein. Und dann gefällt mir speziell der dritte Vers. Da heißt es, dort vor dem Throne, im himmlischen Land, treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt habe. Ja, das muss ja toll sein. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ich sage Ihnen, die Kirche war rappervoll von Menschen. Wir haben dieses Lied gesungen. Ich sage Ihnen, es hat geklungen. Ich habe gedacht, Songs im Himmel klingen. Nein, im Himmel wird es noch etwas schöner. Aber es war ein riesiger Trost für seine Witwe und für uns, den wir diesen Menschen geliebt haben. Aber ich sage Ihnen, wenn wir dieses Ziel aus den Augen verlieren, die Ewigkeit, wenn wir uns nicht immer wieder so richtig darauf freuen, dann ist unser Christsein ein furchtbarer Krampf. Ich komme zum Schluss und ich möchte gerne den Abend, den Morgen zusammenfassen. Wir haben gesehen, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir Gott kein reales Gegenüber sehen, sondern nur eine Idee, aber nicht einen himmlischen Vater. Ein zweites, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir die Tiefe der Liebe Gottes nicht erfassen. Das dritte, unser christliches Leben ist ein Krampf, wenn wir nie einen klaren Start ins Christen gemacht haben, wenn wir uns nie klar und eindeutig bekehrt haben, weil wir gar keine Christen sind. Und ich möchte heute Morgen alle diejenigen einladen, die sich noch nicht bekehrt haben. Ich lade sie ein, diese Entscheidung für Jesus heute Morgen bewusst festzumachen. Wenn wir es so machen, dass diejenigen, die das möchten, dann einfach die Leute ein zu einem persönlichen Gespräch. Sie können an ihrem Platz sitzen bleiben, dort wo sie gerade sind. Wenn sie wollen, dürfen sie auch hier nach vorne kommen. Und alle anderen bitte ich heute Morgen, wie auch an den Abenden, anschließend hinunterzugehen ins Bistro. Sie sind auch unsere Gäste und können diesen Gottesdienst, diesen Abend, diesen Morgen ein bisschen ausklingen lassen. Ich lade Sie ein. Aber alle, diejenigen sagen, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Ich möchte diesen Schritt wirklich festmachen. Ob Kind, Teenie oder Erwachsene, Ältere, ich meine Sie einfach damit alle, dann bleiben Sie einfach sitzen. Es kostet ein bisschen Mut, aber bleiben Sie sitzen, lassen Sie Leute an sich vorbeigehen. Wenn die anderen dann draußen sind, bitte ich diejenigen, die sitzen geblieben sind, zu mir zu kommen. Ich helfe Ihnen noch zu einem guten persönlichen Gespräch. In diesem Gespräch werden wir einfach Ihre Fragen noch beantworten, Ihnen noch einmal anhand der Bibel erklären, wie man sich für Jesus entscheidet. Und dann, wenn Sie möchten, würden wir gerne mit Ihnen zusammen beten. Und Sie können Jesus um Vergebung bitten, ihn einladen, in Ihr Leben hineinzukommen. Wir möchten noch etwas schenken, ein kleines Heft mit wertvollen Ratschlägen über das Leben mit Jesus, damit Sie nicht nur einen guten Start haben mit Jesus, sondern dass es auch gut mit Jesus weitergeht. Wenn Sie von jemandem eingeladen worden sind und Sie sagen, ich würde gerne zurückbleiben, aber allein schaffe ich das nicht, dann sagen Sie dieser Person, die vielleicht neben Ihnen sitzt, sagen Sie, du, könntest du mich nicht begleiten, ich bin gerne bereit, ich möchte gerne dieses Angebot annehmen und ich bin sicher, die Person ist gerne bereit, diesen Schritt mit Ihnen sitzen zu bleiben und dann auch im Gespräch dabei zu sein, das gibt schon eine gewisse Sicherheit. Ich erlebe es auch in manchen Gemeinden, dass manche Kinder dann zu Mama sagen oder auch Mama zum Papa, ich möchte das eigentlich gerne tun, aber allein schaffe ich das nicht. Und dann bei Mama oder Papa auch sitzen und helfen dann einfach auch dabei zu sein während dieser Entscheidung für Jesus. Ich möchte Sie dazu herzlich ermutigen. Warum empfehle ich Ihnen, diese Entscheidung mit jemandem zu treffen? Es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist, dass Jesus Wert darauf legt. Jesus sagt, wer mich vor den Menschen bekennt, will ich auch vor meinem himmlischen Vater bekennen. Wer mich verleugnet, will ich auch vor meinem himmlischen Vater verleugnen. Und ein seelsorgerlicher Grund ist, wir leben heute in der Postmoderne. Und die Postmoderne ist ja bekannt durch die Uneindeutigkeit. Alles ist so wischiwaschi. Nicht klar, aber bei Jesus gibt es nur entweder oder. Und darum lohnt es sich, das mit einem Menschen zusammen zu machen, dass man einfach mal sagt, jawohl, ich mache klare Positionen, stelle mich klar auf die Seite von Jesus Christus. Das kann ihm, ihrem Leben, ihrem geistlichen Leben mit Jesus auch eine große Hilfe sein. Das vierte, unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir nicht bereit sind, Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. Ich ermutige Sie, wenn Jesus nicht in der Mitte Ihres Lebens ist, wenn er am Rande in Ihrem Leben ist, dann machen Sie heute einen neuen Schritt zu Jesus. Machen Sie einen Neuanfang, eine Erneuerung und dann bitte bleiben Sie auch sitzen, dann können Sie vielleicht nach dem Gebet sagen, Herr Jesus, es tut mir leid, dass du nicht das Wichtigste in meinem Leben bist. Dass meine Beziehung zu dir abgeflacht ist. Ich möchte noch einmal ganz neu beginnen und ich möchte, dass du neu in die Mitte meines Lebens kommst. Mein Leben soll dir ganz gehören. Und das fünfte, unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir den Kampf nicht richtig einkalkulieren. Vielleicht sitzen Menschen unter uns, die haben Schweres erlebt. Sie haben große Kämpfe erlebt und vielleicht durch diese Kämpfe, die sie erlebt haben, ist wie ihre Beziehung zu Jesus abgeflacht. Sie haben Gott nicht mehr verstanden. Und ihre Liebe zu Jesus ist abgeflacht. Sie sind noch mit Jesus unterwegs, aber irgendwie Jesus am Rand. Und heute haben sie gemerkt, Kämpfe gehören dazu. Vielleicht hat sie das ermutigt zu sagen, okay Jesus, ich fange noch einmal ganz neu mit dir an, ich möchte mein Leben wieder ganz neu zur Verfügung stellen, das habe ich gut verstanden. Dann bleiben sie auch sitzen. Und das sechste, unser Christsein ist ein Krampf, wenn wir das Ziel unseres Lebens aus den Augen verloren haben, die Ewigkeit. Und ich bitte Sie, wenn Sie nicht hundertprozentig wissen und es immer wissen, ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe, dann bleiben Sie auch zurück, damit wir Ihnen einfach helfen können und Sie froh und er befreit innerlich nach Hause gehen können. Das wünsche ich Ihnen von Herzen. Jetzt möchte ich für Sie beten und wir neigen uns dazu. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen heutigen Morgen. Ich danke dir, dass du real bist, dass du lebst. Und ich danke dir, dass du uns liebst und mit uns in eine ganz persönliche Liebesbeziehung eingehen möchtest. bitte dich für diejenigen, Herr Jesus, die diese Entscheidung für dich noch nicht klar und eindeutig getroffen haben, gib ihnen doch Mut, es heute einfach zu wagen, sich auf diese Liebesbeziehung einzulassen. Bitte ich aber auch für Christen, die ihren Glauben erleben, aber der abgeflacht ist, der nicht mehr frisch ist, nicht mehr lebendig ist, gib ihnen Mut, neu mit dir durchzustarten. Bitte ich auch für die, die vielleicht immer wieder auch unsicher sind, komme ich in den Himmel, und das ist ja ein furchtbarer Krampf. Gib ihnen Mut, dass sie diese Frage wirklich klären heute Morgen und sie froh und befreit und fröhlich in die Zukunft, auch in die Ewigkeit gehen können. Möchte ich bitten, dass du jetzt durch die Reihe noch einmal gehst, noch einmal die Herzen ansprichst, Mut schenkst, und wenn es heute vielleicht zu Gesprächen kommt, bitte ich dich, gib uns viel Liebe und Einfühlungsvermögen, dass wir den Menschen richtig helfen können. Amen.